Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Es ist der tödlichste Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul 2021. Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Luftangriff in Kabul, der schwere Gefechte an der Grenzregion zu Pakistan auslöste. Das pakistanische Militär als auch die Taliban sprechen von verschiedenen Opferzahlen. Die Taliban erklärten am Sonntag, 58 pakistanische Soldaten getötet zu haben. Die pakistanische Armee sprach von 23 getöteten Soldaten auf ihrer Seite, aber mehr als 200 getöteten Taliban. Nachdem dann Saudi-Arabien und Katar intervenierten, stoppten die Kämpfe in der Nacht auf Sonntag vorerst. Doch die Lage bleibt volatil und über die Konsequenzen für die Region, aber auch für Deutschland, sprechen wir in dieser Folge der Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Ich bin Anastasia Sinelli, Redakteurin im Auslandsressort und begrüße heute unseren Afghanistan-Experten Thomas Ruttig. Hallo.
Ja, hallo, ich grüße dich auch. Und die Zuhörerinnen natürlich.
Genau. Und direkt hier am Anfang Transparenzhinweis. Du sitzt gerade nicht in Afghanistan. Und warum das so ist, das werden wir auch im Laufe der Folge besprechen. Aber jetzt erstmal zu den aktuellen Geschehnissen. Thomas, ganz konkret, was führt denn genau zur aktuellen Eskalation zwischen Afghanistan und Pakistan?
Der konkrete Anlass sind terroristische Aktionen, die die afghanisch-pakistanische Grenze überschreiten, und zwar in beiden Richtungen. In letzter Zeit war es vor allen Dingen in Pakistan. Dort operiert eine pakistanische Taliban-Bewegung mit der örtlichen Abkürzung TTP, Tehrik-e-Taliban-Pakistan, die nach pakistanischen Vorwürfen von den afghanischen Taliban unterstützt wird. In den letzten 4 Wochen hat die TTP mehrmals zugeschlagen, insgesamt über 30 pakistanische Soldaten umgebracht. Einer dieser Überfälle ereignete sich kurz vor den Grenzgefechten, ein weiterer dann, während diese Gefechte bereits im Gange waren. Die afghanischen Taliban sagen, nein, wir unterstützen die nicht. Wir haben pakistanische Flüchtlinge auf unserem Territorium und wir versuchen, soweit wie möglich, terroristische Aktionen, die aus deren Reihen hervorgehen, zu unterbinden. Das hat Pakistan nicht gereicht. Die haben in der Vergangenheit auch immer von den afghanischen Taliban gefordert, die TTB-Führer, die sie in Afghanistan vermuten, auszuliefern. Dann ist ihnen sozusagen, wie sie auch fast wörtlich gesagt haben, der Verteidigungsminister im Parlament der Geduldsfaden gerissen. Und in der Nacht zum Freitag letzter Woche haben sie einen Luftschlag in Kabul geführt, um unter anderem den obersten TTP-Chef zu töten. Keine der beiden Seiten hat bestätigt, dass es um den Kollegen ging. Die afghanischen Taliban wollen sicher nicht zugeben, dass er sich in Afghanistan aufhält. Auch die pakistanische Seite will nicht zugeben, dass sie es waren, aber es kommt eigentlich niemand weiter in Frage. Und dann ist die Sache eskaliert.
Was sind denn die Ziele der pakistanischen Taliban?
Die pakistanischen Taliban, die früher mal sowas wie eine pakistanische Logistikbranche der afghanischen Taliban waren, sind aber Pakistanis, wollen jetzt den Erfolgen ihrer afghanischen großen Brüder sozusagen nacheifern und das Regime in Pakistan stürzen, um dort auch eine echte islamische Ordnung zu errichten, wie es die Taliban im Moment in Afghanistan umsetzen.
Dass jetzt Pakistan in Kabul angegriffen hat, zeigt ja auch, dass sozusagen alle anderen Mittel bisher nicht erfolgreich waren, oder?
Ja, interessanterweise, nachdem die afghanischen Taliban im August 21 in Afghanistan an die Macht gekommen sind, haben sie versucht, sozusagen sich sowohl mit Pakistan ins Benehmen zu setzen, aber auch nicht gegen ihre pakistanischen Brüder vorzugehen, von denen sich einige mit ziemlicher Sicherheit auf afghanischem Territorium befinden, und haben Verhandlungen mit den Pakistanis angebahnt, die dann auch über mehrere Monate stattgefunden haben. Irgendwann waren die pakistanischen Taliban, ich sag mal, dann so übermütig, dass sie den Waffenstillstand, der diesen Gesprächen vorangegangen ist, aufgekündigt haben, weil sie sich offenbar gestärkt fühlten und sind sehr stark vorgegangen, und das ist gescheitert. Dann gab es auch unter Vermittlung von regionalen Ländern, es gibt ja alle möglichen zwei, drei, vierseitigen Gesprächsformate unter Einbeziehung von China, der arabischen Golfmonarchien und so weiter, ist es nicht gelungen, die afghanischen Taliban dazu bringen, die TTP-Führung auszuliefern. Und wie gesagt, dann ist der pakistanischen und der Geduldsfaden gerissen, was sicher auch damit zu tun hat, dass sie sich in der regionalen Kräftekonstellation und Pakistans großer Rivale oder Feind, es gab ja schon mehrere Kriege, ist eigentlich Indien, nicht Afghanistan, dass Pakistan befürchtet, wieder in so eine Art geografische Sandwich-Stellung zu geraten, also mit Pakistan an seiner Nordwestgrenze und mit Indien an seiner sehr viel längeren noch Ostgrenze, die Grenze zu Afghanistan, also Pakistans Grenze zu Afghanistan, so ungefähr 2600 Kilometer lang, die zu Indien noch viel größer. Und man fühlt sich halt bedroht. Dazu kommt ja auch, dass Pakistan und Indien früher mal eins waren, als Britisch-Indien, britische Kolonie waren, dann die Teilung in einen islamisch dominierten Staat und einen stark hinduistisch dominierten, der jetzt auch immer stärker religiösen Charakter annimmt, und beide sind Erzfeinde. Und Afghanistan spielte da immer so ein bisschen die Rolle als Verbündeter Indiens, weil Afghanistan damals auch, die hat mal eine pazifistische Bewegung, die den Nationalkongress von Mahatma Gandhi unterstützt hat, gewaltfrei war und so weiter, aber gleichzeitig große Sympathien in Afghanistan auch für Pakistan. Und Afghanistan hat immer so eine Schaukelpolitik betrieben, hat trotz der Nähe zu Indien, Indien nie unterstützt in den Kriegen mit Pakistan. Und gleichzeitig gab es aber auch afghanische Freiwillige, die dann mit Pakistan zusammenkämpft haben und so weiter. Also für Pakistan ist die Lage dann tatsächlich schon bedrohlich. Und es ist auch verständlich, dass sie natürlich terroristische Angriffe abwehren wollen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass Pakistan seit den späten 1970er Jahren halt islamistische Aufständische in Afghanistan unterstützt hat. Erst die Mujahideen gegen die Sowjets und später die Taliban, dann am Ende zwischen 2001 und 2021 gegen die US-geführte Intervention, die ja Afghanistan stabilisieren und demokratisieren sollte, was dann gescheitert ist an die Taliban.
Ja, wo du gerade auch schon Indien erwähnt hast, vielleicht können wir noch ein wenig über den Zeitpunkt sprechen. Jetzt gerade gibt es ja auch den ersten offiziellen Besuch des Taliban-Außenministers in Indien. Was hat der denn vielleicht auch damit zu tun?
Ja, genau, das sehe ich ähnlich. Die Taliban führen eine diplomatische Offensive durch. Viele Länder in der Region normalisieren ihre Beziehungen. Bis vor kurzem hatte kein einziges Land der Welt allerdings das Taliban-Regime offiziell diplomatisch anerkannt. Dann hat Russland den ersten Schritt getan. China und ein paar andere Länder sind dicht dran. Pakistan hat ja auch einen Botschafter in Kabul und die Taliban umgekehrt in Pakistan. Aber dass jetzt Indien, der große Rivale, auch normalisiert mit den Taliban, das hat in Pakistan schon Besorgnis ausgelöst. Und genau da kommt wieder diese Angst vor der, sag mal, strategischen Sandwich-Stellung, in die man da gerät zwischen zwei feindlich gesonnenen Regimen. Und das Verrückte dabei ist, verrückt sich auch aus pakistanischer Sicht, ist, dass man halt die Taliban ja im Grunde 30 Jahre schon während ihrer ersten Herrschaft in Afghanistan ab 1996 unterstützt hatte, dann gehofft hatte, dass dieses Regime sich mit Pakistan dankbar oder Pakistan gegenüber dankbar erweisen würde. Und genau das passiert nicht. Und das nun wiederum hat wieder mit der Geschichte zu tun, dass halt auch aus noch früherer Zeit nicht nur das Ende Britisch-Indiens, sondern Ende des 19. Jahrhunderts die Grenzen zwischen dem damaligen Britisch-Indien, was heute teilweise Pakistan ist, und Afghanistan vertraglich geregelt worden sind. Aber es war teilweise ein Diktat von britischer Seite. Die Afghanen haben große Teile dieser Grenze nie anerkannt und haben die auch nicht anerkannt Pakistan gegenüber, als Pakistan dann 1947 nach der Teilung Britisch-Indiens entstand. Und selbst die mit Pakistan verbündeten islamistischen Bewegungen, eben die Mujahideen und Taliban, haben Pakistan nie den Gefallen getan und gesagt, ja, ist okay, wir akzeptieren das jetzt. Das gibt es sowieso schon seit über 100 Jahren. Solche Stimmen gibt's, aber in Afghanistan hat jede Regierung mit großen Problemen zu kämpfen, wenn diese Grenzlinie offiziell anerkennen würde. Und genau das hatte Pakistan sich jetzt von dem zweiten Taliban-Regime erhofft nach all den Jahrzehnten. Und auch das ist wieder nicht eingetreten, sodass die Beziehungen da wirklich im Moment Richtung Gefrierpunkt sausen.
Was ja dann auch Folgen hat für die Menschen, wenn wir uns anschauen. Die Soldaten von beiden Ländern haben ja auch Gebiete beschossen, in denen Menschen, die vom Erdbeben im September bedroht waren, in Zelten leben. Du hast ja auch Kontakte zu Menschen vor Ort. Was erzählen sie dir denn?
Ja, die haben natürlich große Furcht davor, dass jetzt nach dem Erdbeben auch noch Kämpfe in ihrem Gebiet ausbrechen, da in Afghanistan betroffene Provinz Kuna ist halt auch mit Artillerie geschossen worden. Die Pakistaner haben erst über die Grenze Luftangriffe geführt. Das war ein bisschen weiter südlich, nicht in der Erdbebenprovinz. Obwohl in der Provinz, wo sie bombardiert haben, Paktika im Südosten, gab es vor 2 Jahren ein großes Erdbeben. Da leben auch noch viele Leute in Zelten. Also man sieht, dass da die Zivilbevölkerung halt immer die ist, die leidet, wie bei all diesen Konflikten. Und denen fehlt natürlich das Verständnis dafür, dass dann auf diesen Trümmern des Erdbebens sozusagen gekämpft wird. Aber ganz so einheitlich ist es auch nicht. Es hat auch Demonstrationen gegeben, auch im Südosten Afghanistans, wo das Erdbeben vor 2, 3 Jahren war, die halt dann in Unterstützung des Taliban-Regimes waren. Also man ist sehr nationalistisch, auch das Taliban-Regime ist eigentlich nationalistisch und die Bevölkerung ist gerade Pakistan gegenüber sehr negativ gesonnen und da tritt dann so eine Art nationale Vereinigung hinter den eigenen Streitkräften ein, egal ob die jetzt wie in den letzten 20 Jahren vom Westen unterstützt wurden oder jetzt von den Taliban kontrolliert werden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie im Iran, wenn da Israel oder die USA oder zusammen bombardieren, dann schließen sich da die Reihen noch bis in die Opposition.
Wie kannst du vielleicht einmal kurz skizzieren, wie denn die Lage aktuell gerade aussieht für Frauen in Afghanistan?
Ja, Afghanistan oder das Taliban-Regime ist weltweit die einzige Regierung, die wirklich so weit in der Unterdrückung von Frauenrechten und von Freizügigkeit und so weiter geht. Also das ist tatsächlich einmalig. Viele in der afghanischen Exilgemeinde, aber auch zunehmend Menschenrechtsexpertinnen sprechen von Gender Apartheid. Und ich glaube, die Art und Weise, wie die Taliban vorgehen, wie sie tatsächlich versuchen, die Frauen aus allen öffentlichen Bereichen zu verdrängen und Kontakte zwischen Männern und Frauen, die außerhalb der Kernfamilie sind, zu verhindern, rechtfertigt diesen Begriff. Man darf aber gleichzeitig auch nicht vergessen, dass viele Frauen gerade in den ländlichen Gebieten, die nicht unter den Taliban-Kämpfen der letzten 20 Jahre so stark gelitten haben, einfach weil diese Gebiete sowieso von den Taliban kontrolliert worden sind für den größten Teil dieser Zeit, sozusagen auf Oppositionskurs mit den Taliban sind. Viele sind einfach froh, dass der Krieg vorbei ist und rechnen das den Taliban an, weil die halt die ausländischen Streitkräfte, die zum Schluss kein großes Ansehen im Land mehr genossen, einfach aus dem Land vertrieben haben.
Du hast gerade schon erwähnt, es ist auch für afghanische Journalisten schwierig, im Land zu reisen und für ausländische noch mehr. Vielleicht kannst du noch ein wenig erzählen. Du warst ja, hast ja selber knapp 13 Jahre in Afghanistan gelebt. Und wie hat sich denn deine Arbeit in den Jahren verändert?
Ja, ich war, das ist jetzt tatsächlich auch schon ein paar Jahre her, bis 2020 im Land und habe in den letzten 2 Jahrzehnten davor ungefähr die Hälfte meiner Zeit dort unten zugebracht. Und mit zunehmender Aufstandstätigkeit der Taliban wurde es halt immer schwieriger und gefährlicher, sich im Land zu wegen. Es war nicht verboten, aber es war einfach zum Teil nicht möglich, weil es halt Anschlags- und Entführungsgefahr gab. Und teilweise auch die afghanischen und verbündeten ausländischen Kräfte auch nicht wollten, dass Journalisten überall dort mit rumlaufen. Wir sehen ja jetzt in einigen Ländern, wie Großbritannien, Australien, auch ganz stark USA in der letzten Zeit, dass halt auch Menschenrechtsverbrechen dieser Streitkräfte gegeben hat. Dabei wollte man sich nicht zugucken lassen, denn wussten natürlich, was sie taten. Jetzt ist es sehr stark reguliert, sage ich mal, unter den Taliban. Es ist sehr schwer, ein Visum zu bekommen. Die gucken sich bei ausländischen Journalistinnen und Journalisten an, was die über sie geschrieben haben. Und wenn das nicht gefällt, kriegt man halt kein Visum. Für jede einzelne Provinz braucht man irgendwie 32 Genehmigungen, bevor man da mal hinfahren kann. Man muss dann noch zu den örtlichen Behörden noch und meistens hat man echt nicht so viel Zeit dann. Oder viele Journalistinnen, die hinreisen als Korrespondentinnen aus umliegenden Ländern, haben halt nur kurz Zeit. Und wenn man die Hälfte davon in irgendwelchen Büros der Taliban verbringt, kommt man nicht mehr zur Berichterstattung. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist, dass die Taliban natürlich ein Schreckensregime errichtet haben. Die Leute haben Furcht, untereinander zu reden, übers Telefon zu reden, weil sie Angst haben, sie werden abgehört oder ein Checkpost wird kontrolliert, mit wem sie geredet haben. Und natürlich auch dann mit ausländischen Journalistinnen zu reden. Ich selber bin unter anderem nicht mehr nach Afghanistan gefahren, weil ich einfach Leute nicht in Gefahr bringen möchte, mit mir gesehen zu werden. Und da ich halt die Landessprachen spreche, denken die Taliban wahrscheinlich sowieso, dass ich ein Spion, kein Journalist. Mhm.
Und wie ist es dann für dich jetzt aktuell? Wie versuchst du mit deinen Kontakten zu sprechen?
Ja, ich arbeite ja schon seit 40 Jahren in und zu Afghanistan ich habe natürlich meine Netzwerke, aber das hat sich auch durch zwei Faktoren doch zumindest relativiert. Erstmal sind natürlich viele unserer Kontakte, die mit uns gearbeitet haben, nach der Taliban-Machtübernahme ins Ausland gegangen. Die haben natürlich auch wiederum ihre Connections nach Afghanistan rein. Und wir reden dann viel und hören da auch noch einiges. Und dann gibt es halt die Netzwerke in Afghanistan. Aber gleichzeitig sind die Taliban ja auch dabei, das Internet zu kontrollieren. Neulich gab es eine zweitägige Totalabschaltung. Da gab es dann Stress mit den eigenen Wirtschaftseliten und sogar in den eigenen Reihen. Dann haben sie es wieder angemacht. Aber im Moment sind sie ein bisschen cleverer dabei, dort so einzelne Apps und Programme und so weiter auszuknipsen. Also es wird auch zunehmend schwieriger und niemand weiß genau, über welche technologischen Möglichkeiten die Taliban verfügen, ob sie wirklich alles mitschneiden können und mithören können. Aber sie erwecken den Eindruck und das reicht halt dann in einer Gesellschaft, die sowieso Informationsfreiheit nicht wirklich kennt und wo Gerüchte halt sehr viel stärker noch oft zum Tragen kommen, als das bei uns der Fall ist.
Ich möchte vielleicht zum Ende der Folge noch mal einmal kurz mit dir auf einen etwas anderen Aspekt blicken, der jetzt auch natürlich hochkommt im Licht dieses Konflikts, und zwar die Lage der afghanischen Geflüchteten in Pakistan, die noch auf ihre Aufnahme in Deutschland warten. Was bedeutet die Eskalation am Wochenende für diese Personen?
Ja, da gibt es ganz direkte Auswirkungen. Also Pakistans Regierung stellt sich inzwischen auf den Standpunkt, dass die Terrorakte der pakistanischen Taliban im nicht nur von den afghanischen Taliban unterstützt würden, sondern dass auch Afghanen, die in Pakistan leben, sich daran beteiligen. Wir hatten ja zum Teil bis zu 6 Millionen afghanische Flüchtlinge in Pakistan seit den 1980er Jahren. Viele von denen leben da immer noch, ihre Nachkommen leben da. Sehr viele von denen sind in Pakistan geboren, kennen ihr Land gar nicht. Trotzdem hat die pakistanische Regierung 2023 beschlossen und seitdem Schritt für Schritt umgesetzt, alle pakistanischen Flüchtlinge in Afghanistan rauszuschieben. Und jetzt nach der erneuten Eskalation, erst von Anschlägen der pakistanischen Taliban und inzwischen Taliban-Regime in Kabul und Islamabad, also der pakistanischen Regierung, sind die nochmal zu Sündenböcken gestempelt worden. Und der Verteidigungsminister hat gesagt, die sollen jetzt so schnell wie möglich aus, weil die Sicherheitskosten der Anwesenheit der afghanischen Flüchtlinge, so dass ich ausgedrückt, nicht mehr zu tragen sein. Damit werden im Grunde alle Afghanen zu potenziellen Terroristen erklärt. Und die etwa 2000, die noch in Pakistan sitzen, 2000 Afghaninnen und Afghanen, die mit Deutschland, auch mit Organisationen wie meiner eigenen in Afghanistan gearbeitet haben. Ich habe ja noch so eine, mit Freundinnen zusammen eine Organisation, das Afghanistan Analyst Network, gegründet 2009. Das ist auch eine dieser Netzwerke, auf das wir zurückgreifen. Die dann Aufnahmezusagen für Deutschland bekommen haben, die jetzt nicht umgesetzt worden sind, zum Teil sogar zurückgenommen worden sind, die sitzen jetzt immer stärker zwischen Baum und Borke, denn die Pakistaner hatten ursprünglich gesagt, die dürfen sowieso nur, also diese Gruppe, die mit Deutschland zu tun hat, darf sowieso nur bis Jahresende höchstens bleiben. Es könnte sein, dass das jetzt weiter beschleunigt wird, dass diese Leute einfach auch aus den Gästehäusern, wo sie noch auf deutsche Kosten untergebracht sind, rausgeholt werden und in Afghanistan abgeschoben werden, wie es auch vor einigen Wochen schon passiert ist. Also auch das ist eine Situation für die Betroffenen, die also ein ständiges Auf und Ab, so eine emotionale Berg- und Talfahrt ist, die kaum auszuhalten ist, weil für viele geht das ja schon seit Jahren.
Vielen Dank, Thomas, für deine Einschätzung.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.
Und bei Lob, Kritik und Fragen meldet euch doch gerne bei fernverbindung@taz.de. Teilt die Folge so wie jede Woche gern mit euren Freundinnen, Bekannten oder Familienmitgliedern. Und am allerwichtigsten, spendet doch ein wenig an Taz zahlig, unserem freiwilligen Bezahlmodell der Taz, damit diese Inhalte und alle weiteren auch weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Nächste Woche hört ihr dann hier an dieser Stelle in der Fernverbindung meinen Kollegen Fabian Schröer. Bis bald.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.